sind Mathematiker unter uns. Okay, gibt es Menschen, die sich noch an ihren Mathematikunterricht erinnern können? Das teste ich jetzt mit einer unangenehmen Frage. Was beschreibt die Tangente am Kreis? Den Berührungspunkt. Was beschreibt die Tangente am Kreis nicht? Den Kreis. Die Tangente am Kreis beschreibt nur ihren Berührungspunkt, aber eben nicht den Kreis. Wenn wir heute über Daniel 9 miteinander nachdenken, dann tun wir das auf dem Hintergrund dieses Bildes, der Tangente am Kreis. Ich kann euch an meinem Berührungspunkt mit diesem Text teilhaben lassen. Das ist aber möglicherweise nicht der einzige Berührungspunkt, den man mit diesem Text haben kann. Und was wir oft im Umgang miteinander falsch machen, wenn wir einen anderen Berührungspunkt haben als ein anderer Mensch, dann machen wir den Wettbewerb auf, welcher Berührungspunkt denn der richtige ist. Und zumindest ist das mathematisch bei den Tangenten am Kreis ein sinnloser Wettbewerb. Da stellt sich nicht die Frage, ob die eine Tangente richtig ist oder die andere falsch, sondern sie haben nur unterschiedliche Berührungspunkte. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann eröffnet sich ein Lernfeld. Dann können wir nämlich hergehen, miteinander ins Gespräch kommen und sagen, wenn dein Berührungspunkt mit Wirklichkeit ein anderer ist als mein Berührungspunkt mit Wirklichkeit, dann hilf ihn mir zu verstehen. Ich bin neugierig, würde gerne herausfinden, warum das dein Berührungspunkt mit Wirklichkeit ist. Als Armin mich gebeten hat, zu euch zu kommen, ich habe die wörtliche Formulierung nicht mehr im Kopf, aber ich meine, mich erinnern zu können, Armin, dass du gesagt hast, das, was du zu Daniel 9 zu sagen hast, könnten wir gut gebrauchen. Jetzt bin ich mir nicht 100% sicher, was du mit dem wir gemeint hast. Oder ob du nicht heimlich ihr oder die da gemeint hast. Oder ob du dich zum Teil des Problems siehst. Daniel 9. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes von Ahasverus aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer als König eingesetzt wurde, in diesem Jahr seiner Herrschaft verstand, Klammer auf, forschte ich, Daniel, in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen, 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen. Der erste Gedanke, der mir bei diesem Text gekommen ist, ist die Erinnerung an etwas, was einer meiner theologischen Lehrer gesagt hat. Hat gesagt, wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, dann muss es nicht am Buch liegen. Ich bin mir nicht so sicher, wie es dem Daniel damals bei dem Erforschen gegangen ist, ob es da möglicherweise auch im ersten Moment einfach mal hohl geklungen hat, bis dass er tatsächlich etwas erkannt hat. Denn seine Konsequenz daraus war, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrt hast, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan. Wir sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die, die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Es gibt zwei Arten, wie man mit der Bibel umgehen kann. Die eine Art, die ist sehr, sehr geläufig, besonders beliebt auch bei Predigern und Predigerinnen, dass man über die Bibel redet und dass man über die Texte redet. Und die zweite Art ist, mal mit der Bibel zu reden, mal mit dem Text zu reden, dem Text zu erlauben oder Gott zu erlauben, durch diesen Text mal ein paar Fragen zu stellen. Auch wenn die Theologen so einen Text jetzt ganz gerne exegetisch auseinandernehmen, um herauszufinden, wie dieser Text entstanden ist, ist er denn historisch überhaupt zuverlässig und worum geht es denn und so weiter und so fort. Also alles dieses über diesen Text nachdenken führt oft zu nichts. Sich aber mal darauf einzulassen, diesen Text zu sich selber sprechen zu lassen, führt oft zu ganz spannenden Ergebnissen. Und deshalb lasse ich euch jetzt mal teilhaben, was dieser Text zu mir gesprochen hat. Der Text hat bei mir ganz interessante Erinnerungen und Assoziationen ausgelöst. Die erste Erinnerung, die erste Assoziation war, bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden, bin der jüngste von 5 Kindern. Wie man bei uns im Siegerland sagte, ich habe den Herrn Jesus mit der Muttermilch eingesogen. Und so als 13-Jähriger habe ich hochgeguckt und habe gesagt, du, dein Bodenpersonal, das ist sowas von skurril. Also mit deinem Bodenpersonal kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde die unmöglich. Ich glaube, wir machen mal Sendepause. Und Gott hat damals gesagt, okay, kein Problem. Und er hat mich 6 Jahre in Ruhe gelassen. Und so nach 6 Jahren hat er angeklopft und hat gesagt, Eberhard, können wir nochmal über mein Bodenpersonal reden? Und da ich ein großzügiger Mensch bin, habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Ist das jetzt besser? Gott hat gesagt, nee, ist immer noch so eine Gurkentruppe. Aber ich habe eine Frage an dich. Rechnest du mit der Möglichkeit, dass du ein Teil des Problems bist? Die Frage saß. Und er hatte recht. Ich war ein Teil des Problems. Und das ist die erste Einsicht, die offensichtlich Daniel in diesem Gebet hat. Auf dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte, also dieses Gebet ist entstanden, da war er etwa 80 Jahre alt und hat schon etwa 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft gelebt. Und er war rein objektiv nicht Teil des Problems, weshalb Israel ins Exil musste. Er hat persönlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts dazu beigetragen, dass das zur Geschäftsgrundlage wurde, dass Israel ins babylonische Exil musste. Und auf dem Hintergrund, wenn ihr euch die ersten Kapitel im Danielbuch anschaut, Was sich in den ersten Kapiteln wie ein roter Faden durchs Daniel-Buch durchzieht, ist die Treue Daniels und seiner Freunde gegenüber Gott. Also offensichtlich ein gottesfürchtiger Mann, der ein tadelloses Leben geführt hat am Hof des Königs oder der jeweiligen Könige, unter denen er gedient hat. Also Daniel hätte allen Grund gehabt, aus dem Fenster zu schauen und zu sagen, wer ist denn eigentlich schuld an der Krise, in der wir sind? Wen kann ich denn auf die Anklagebank setzen? Wen kann ich denn verantwortlich machen für das Dilemma, in dem wir stecken? Und rein menschlich hätte er mit gutem Gewissen sagen können, dein Volk, Gott, hat gesündigt. Die haben auf deine Propheten nicht gehört. Es geschieht ihnen recht. Erkennt ihr diese Reaktionen? Ihr seid in einer schwierigen Situation, ob als Gemeinde oder als Familie oder im Unternehmen oder wo auch immer, und schwupps ist die Versuchung groß, dass wir aus dem Fenster schauen, um herauszufinden, wen wir denn dafür verantwortlich machen können. Wer hat denn die Geschäftsgrundlage für diese Krise geschaffen? Und dann sind wir schnell in diesem Modus, die da. Und die sind verantwortlich. Und es fällt uns wahnsinnig schwer, in den Spiegel zu schauen, mit der Frage, wo bin ich Teil des Problems? Wo schaffe ich mit die Geschäftsgrundlage? Wo leiste ich systemerhaltende Beiträge und? Und diese Provokation, die von Daniel in diesem Gebet ausgeht, indem er sagt, wir haben gesündigt, ist das, was mir heute in vielen Diskussionen, die wir in allen Krisen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, ist das, was mir fehlt. Im Johannesevangelium sagt Jesus, in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Was haben wir daraus gemacht? Wir haben viele Häuser gebaut mit nur einer Wohnung. Was würde sich verändern in diesem Landkreis, in dieser Stadt, in diesem Land, wenn alle Häuser mal wieder zu Wohnungen degradiert würden? In dem einen Haus Gottes, wenn keiner dieser Wohnungen für sich in Anspruch nehmen würde, also wir sind ja eigentlich die Richtige. Was würde sich ändern? Ich glaube viel. Und ich glaube, dass der Beginn, ich liebe dieses Lied, was wir zum Schluss gesungen haben, diese Ströme des lebendigen Wassers aus. Ist ja eine Fürbitte. Aber vor dieser Fürbitte, die jetzt bei Daniel auch kommt, vor dieser Fürbitte steht eben das Schuldbekenntnis und die Buße. Schuldbekenntnis und Buße sind heute ziemlich unpopulär. Fühlt sich übrigens auch wirklich sehr unangenehm an. Ich mag das auch nicht, finde das auch nicht witzig. Mir ist das auch lieber, wenn ich andere verantwortlich machen kann, wenn ich anderen etwas in die Schuhe schieben kann. Aber unter diesem Gesichtspunkt tatsächlich einfach mal demütig zu sein und sich selber zum Teil des Problems zu machen. Wo sind wir ein Teil des Problems? An all den Diskussionen, an all den Krisen, an all den Schwierigkeiten, mit denen wir uns beschäftigen. Und wofür müssen wir Buße tun? Wo müssen wir hergehen, um unsere Schuld tatsächlich auch zu bekennen? Und dann kommt bei Daniel, bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Aber mit der Wiederholung, Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn unseres Gottes und wandelten nicht nach seinen Gesetzen, die er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten. Sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab und gehorchten deiner Stimme nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat und der geschrieben steht im Gesetz des Moses, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dieses große Unglück über uns gekommen. Aber wir haben auch nicht den Herrn, unseren Gott, besänftigt, sodass wir uns von unseren Sünden bekehrten und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum wachte der Herr über das Unglück und hat es über uns kommen lassen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut, aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist. Wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und höre sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum und deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre. Ach, Herr, sei gnädig. Ach, Herr, merk auf und handle. Säume nicht um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Könnt ihr euch vorstellen, was dieses gemeinsame Bußgebet und diese Fürbitte im Reich Gottes verändern würde, wenn wir uns genau darin eins machen würden? Wenn wir aufhören würden, uns über das zu definieren, was uns von den anderen unterscheidet. Wenn wir aufhören würden, uns über das zu definieren, was uns an den anderen stört, was wir nicht haben. Sondern wenn wir uns miteinander als Teil des Problems verstehen. Es gibt im Alten Testament den Spruch, unsere Väter haben Trauben gegessen und uns sind die Zähne stumpf geworden. Rechnen wir noch damit, dass wir es heute mit Phänomenen zu tun haben, an denen wir persönlich keinen Anteil hatten, mit deren Früchte in Gänsefüßchen wir aber heute noch leben müssen. Unterhaltet euch mal mit Juden, wie viel Antisemitismus sie auch im Jahre 2023 in Deutschland immer noch erleben. Übrigens auch von Christen. Und wie beschämend das ist, wie wenig wir einen Beitrag dazu leisten, dass es zu einem versöhnten Miteinander der unterschiedlichsten Menschen wirklich kommt. Also Anwesende natürlich ausgeschlossen, ist keine Frage. Aber wenn ich mir das Verhältnis von vielen Gemeinden zueinander anschaue, dann habe ich den Eindruck, die Gemeinden sind sich eher in herzlicher Abneigung verbunden. als dass sie tatsächlich miteinander unterwegs wären in ihrem Einzugsbereich, damit das, worum sie singend beten, sich tatsächlich ereignet. Und ich glaube, wie bitte?
Wo ist die Lösung?
Die Lösung? Die Lösung ist, mich selber zum Teil des Problems zu machen. Vor Gott zu treten und sagen, ich bin ein Teil des Problems. Und deshalb wende ich mich an dich. Nimm von uns unsere Schuld weg. Und richte uns völlig neu aus in unserem Denken, unserem Fühlen, in unserem Reden, unserem Hören und unserem Sehen, ganz auf dich. Und dann damit rechnen, die Rückfallquote auch bei uns selber ist enorm hoch. Deshalb kommen wir nicht umhin, auch wenn uns das nicht gefällt. Deshalb kommen wir nicht umhin, immer wieder darum zu beten. Wir leben in dieser Zwischenzeit von Versöhnung und Erlösung. Paulus sagt zu Recht, wir sind noch nicht erlöst. Wir gehen auf die Erlösung zu. Wir sind versöhnt. Juristisch gesehen ist alles neu geworden. Aber das Neue ist noch nicht vollkommen. Es ist noch nicht vollendet. Und deshalb kann Paulus am Ende des 7. Kapitels auch durchaus sagen, das Gute, das ich will, tue ich nicht, das Böse, was ich nicht will, tue ich. Wer wird mich elenden Menschen von diesem todverfallenen Leib erlösen? Ja, und jetzt wird es spannend. Und zwar wirklich spannend. 2. Korinther 5. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung und so weiter und so fort. Und jetzt diesen Text mal ernst nehmen. Gott hat die Welt nicht gefragt, ob sie versöhnt werden will. Gott hat auch nicht gewartet, bis dass die Welt kommt und um Versöhnung bittet, sondern er hat einseitig Fakten geschaffen. Und wenn wir aber über Versöhnung untereinander reden, reden wir menschlich nie über bedingungslose Versöhnung. Wir haben immer Erwartungen an die anderen, die erst etwas erfüllen müssen. Also ich vergebe dir, wenn du das und das tust, wenn du dich so und so verhältst und so weiter und so fort. Das ist unsere Vorbedingung dafür, dass wir überhaupt bereit sind, über Versöhnung nachzudenken. Und Gott sitzt da oben und sagt, die haben es immer noch nicht begriffen. Also wir wollen alles so sein wie Jesus. Das singen wir ja häufiger, nicht? Also ich bin ja Teil des Problems, geht mir ja genauso. Wir wollen alle sein wie Jesus, aber das, was Jesus ausmacht, das wollen wir nicht haben. Was macht Jesus aus? Wüste, Versuchung, ein Judas an der Backe, permanente Diskussionen mit dem jüdischen Establishment und am Schluss muss er auch noch sterben. Wollen wir wirklich so werden wie Jesus? Ist ganz schwierig. Und deshalb wäre es klug, wenn wir als Gemeinden anfangen würden, uns als Selbsthilfegruppe zu verstehen, die miteinander lernt und miteinander darum ringt, ganz im Sinne auch von Paulus, das Gute, was wir oft wollen, tun wir nicht. Und das, was wir nicht wollen, unser Leben ist voll davon, wir tun es. Und das handeln wir aber auf einem Niveau ab. Du hast eben vor dem Interview gesagt, wir müssten mal wieder ernsthaft werden. Also wir werden jetzt mal ernsthaft. Das handeln wir auf einem Niveau ab der Banalität. Wie ernst nehmen wir noch Sünde? Also die Sünden anderer ernst nehmen, haben wir kein Problem mit. Das funktioniert locker. Aber wie ernst nehmen wir unsere eigenen Sünden? Wie ernst nehmen wir unsere eigenen Verfehlungen? Oder wie groß ist das Gefährdungspotenzial, dass wir jetzt den Wettbewerb von Sünden aufmachen, nach dem Motto, meine Sünden, die sind ja relativ harmlos. Aber die Sünden der anderen, die sind besonders schlimm. Also kann man an manchen Diskussionen beobachten. Schaut euch mal die Diskussionen gerade um Gender, Regenbogen, LGBT etc. pp. Da gehen vielen Christen die Fußnägel hoch. Da kriegen die ganz harte Gesichtszüge. Und da werden die sowas von unbarmherzig im Umgang mit diesen Menschen, das spottet jeder Beschreibung. Also abgesehen davon, dass wir bei vielen Phänomenen immer noch über Sünde reden, aber wie gehen wir mit dem Sünder um? Das ist ja die spannende Herausforderung. Also lassen wir uns dazu, gerade von so einem Text, von so einem Bibeltext einladen mit der Frage, was muss ich in meinem Leben anders machen, damit ich lerne zu akzeptieren, dass ich in den allermeisten Fällen ein Teil des Problems bin. Und übrigens, wenn wir ein Teil des Problems sind, werden wir gesprächsfähig. Dann ist der andere nicht mehr unser Feind. Dann ist er nicht mehr unser Gegner. Sondern dann ist er jemand, mit dem wir gemeinsam ringen können, dass Gott sich wieder erbarmt. Dass viele Christen leiden darunter, dass sie Gott nicht hören. Kann man lange darüber diskutieren, woran das liegt, ob Gott tatsächlich schweigt oder ob sie schwerhörig sind. Keine Ahnung, ich habe keine Antwort auf die Frage. Ich vermisse aber bei vielen Menschen, mich eingeschlossen, die Bereitschaft, ein Daniel zu werden. Oder, ihr lieben Schwestern, eine Daniela. Wir haben gesündigt, wir sind ein Teil des Problems. Herr, erbarme dich. Noch Fragen? Von Herzen gerne. Der entscheidende Punkt ist, wie groß ist unsere Bereitschaft, uns in dieses Thema wirklich einzukaufen. Dieses Thema wirklich an uns ranzulassen und das nicht nur zum Problem der anderen zu erklären, sondern es zu unserem Problem zu machen, auch wenn wir bei dem einen oder anderen Thema keinen Beitrag als Geschäftsgrundlage geleistet haben, uns aber trotzdem mit darunter zu stellen. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merk auf und handle. Säume nicht. Und übrigens nicht um unsretwillen, sondern säume nicht um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Deine Gemeinde und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Deshalb, ach Herr, höre. In Jesu Namen. Amen.